Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Geht los?
Ja, geht sofort los. Sekunde.
Ich erzähle schon mal was. Also geht los. Samstagnachmittag wieder mal. Der 2.7., ne, ist immer schon Juli. Das Jahr ist schon zur Hälfte rum, ganz krass. Und sitze mir wieder neben Podcast auf. Ich gucke hier mal gerade so rüber und gucke auf eine Rocket-Maschine, eine Rocket-Kaffeemaschine. Ja, das staunst du, ne?
Ne, ich staune deshalb. Ich habe eben gar nicht hingeguckt. Ich staune deshalb, weil gestern habe ich jemanden getroffen, der dann sagte, Mensch, macht ihr eigentlich noch den Podcast zusammen und so. Da habe ich durch Zufall gestern Nachmittag hier in Hamburg getroffen, Der Plamen. Und dann sagt er zu mir, ich muss dich mal besuchen kommen da in der Garage 11. Der hat ja immer so eine, coole Espresso-Maschine. Und ich sage, ja, eine Mazzocco. Und dann sagt er, ja, ich habe eine Rocket. Und jetzt steht hier eine Rocket.
Ja, es hat auch einen Grund, warum hier eine Rocket steht. Ist ja ein Werbeaufkleber und drauf von Espresso Prego. Meine La Mazzocco hat mir wieder Stress gemacht und die hat schon mehrfach Stress gemacht. Die ist ja jetzt erst, die hier stand, 1 Jahr und 3 Monate alt und hat mehrere Ausfälle schon gehabt. War zigmal in der Reparatur, sind zig Baugruppen getauscht worden und jetzt wurde die immer lauter, was natürlich auch nicht, da stimmt irgendwas entweder mit der Pumpe nicht oder einer Aufhängung, keine Ahnung. Und zudem wollte ich vor 3 Tagen Espresso trinken morgens. Hier macht die an. Und dann kam anstatt kaltem Wasser sozusagen, oder anstatt normalem Wasser, kam nur noch brühend heißes Wasser und Dampf aus der Brühgruppe raus. Obwohl die Temperatur richtig eingestellt war. Kannst du über eine App steuern auch noch. So, also wieder irgendein Sensor kaputt, irgendwie keine Ahnung.
Wie, das kannst du über eine App steuern? Die Mazzocco-Maschine kann man über eine App steuern?
Komplett. Kannst du auf Zehntel genau Temperatur einstellen, die alle Druck, alles.
Achso, das ist also gar nicht so 100% Mechanik, wie man denkt.
Nein.
Okay.
Das ist die neue Generation. Hm. Ich habe hier eine App, La Mazzocco, hier. Oh Gott. Da kannst du alles ganz genau, die ist, kannst du richtig geile Barista-Tools damit drin. Also auch Vorbrühzeit und so weiter, kannst du alles regulieren an der Maschine.
Ja, ich vermute, dann hat sich jemand in deine Kaffeemaschine gehackt.
Genau, hat sich jemand gehackt? Nee, keine Ahnung. Ich habe zu Hause ja auch eine Mazzocco-Linea stehen. Allerdings noch die ältere.
Alter Angeber.
Ja, macht ja, nichts. Die ältere Version ohne diese App-Steuerung, also da ist auch schon eine Platine drin, aber nicht dieses IC da drauf sozusagen. Auf jeden Fall die schon wieder kaputt. Und dann habe ich bei Espresso Prego angerufen und habe Georg ein Video geschickt und gesagt, hier, guck mal. Und er hat damals schon gesagt, wenn die nochmal kaputt ist, dann muss die getauscht werden. Ne? Weil irgendwann reicht es ja mal auch. Ja. Weil die Maschine, jetzt mal Butter bei die Fischer, die kostet neu über 5.000 Euro inzwischen, sind die Preise wieder erhöht. Ja. Die kostet über 5.000 Euro und hat 5 Jahre Garantie, wenn du die als Privatperson auch kaufst. Mhm. Und nach anderthalb, die darf eigentlich nie kaputt gehen, davon mal ganz abgesehen. Für den Preis muss die nimmst du mir ins Grab, so eine Maschine. Ja, so.
Ja, vor allem, also, die ja hier nicht gewerblich eingesetzt, also naja, nee, also du machst ja hier nicht, wer weiß wie viele.
Nee, genau, manchmal Tag lang, immer ich hier bin ab und zu mal.
Ja, so. Ja.
Na, auf jeden Fall, Maschine mal wieder kaputt. Und dann kam nur die Rückmeldung, okay, wir holen sie ab zum Reparieren. Man muss eins sagen, bei allem, was ich jetzt noch so sage, der Service von Espresso Prego, ich meine, die sind ja auch nur Händler, die produzieren die Maschinen ja nicht,
klar.
Der ist herausragend. Mhm. Also da kam hier tatsächlich, den nächsten Morgen kam ein Mechaniker, brachte die Ersatzmaschine, die Rocket, deshalb steht die da jetzt, ja, die auch funktioniert, also ich will keine haben, aber die funktioniert gut. Mhm. Ja, viele finden es ja schöner, das Design, aber von der Technik her ist es nicht meine Maschine. Mhm. Und brachte die Ersatzmaschine, nahm die mit und so weiter und dann schrieb mir Georg nur eine WhatsApp, ja, Mazzocco wird die nicht tauschen, die müsste wieder repariert werden. Da habe ich nur zurückgeschrieben, lieber Georg, schönen Gruß an die
an die Mazzocca.
An La Mazzocco Deutschland. Das ist die dritte Linea Mini, die ich gekauft habe. Und die Kosten, den Preis haben wir gerade drüber gesprochen. Ich habe da ja auch einige Freunde zu Georg geschickt, die haben auch inzwischen alle so eine Mini gekauft. Also auf meinen Kerbholz gehen sicher eine Handvoll Maschinen, so ungefähr. Ja. Und gesagt, ich würde den Lamazocco-Jungs mal empfehlen, sich den Podcast anzuhören, was ich über sie erzähle. Ich meine, ganz ernsthaft, es ist ja eine Service-Sache. Ne? Kann ich doch allen Ernstes, es kann immer mal der Wurm drin sein. In der Maschine ist der Wurm drin, die ich da habe. Warum auch immer, kann ja auch sein, dass irgendwie eine Stromschwankung in der Maschine, eine Steuerung ist, in der Platine, die immer wieder dafür sorgt, dass irgendeine Baugruppe kaputt geht durch eine Spannungsspitze. Was weiß denn ich? Ist ja scheißegal. Aber ich kann nicht ein Premium-Produkt verkaufen und mich dann sozusagen nicht drum kümmern. Ich meine, die wälzen sind natürlich die ganze Garantie. Aber die hat Georg damit. Klar. Ich rufe Georg an, ich sage, Georg, ich bin genervt. Ich finde das scheiße, das scheiße. Georg kann nur nett sein, die abholen, Ersatzmaschinen bringen, die reparieren. Ich habe auch in der Lukas, die haben einen spitzen Kaffee, also einen spitzen Mechaniker auch in der wir haben eine relativ große Werkstatt bei Espresso Break, wo wir in Polder haben.
Und das ist ja auch, ehrlich gesagt, normalerweise, also ich erwarte das jetzt, dass da halt ein großer Teil einfach Mechanik ist, bei dem man zumindest Baugruppen ohne weiteres auswechseln kann, weil das ist ja auch, ich meine nochmal, der Preis muss ja irgendwo herkommen. Wenn das so ein Ding ist, was irgendwie maschinell sonst wo zusammengebaut wird,
die Maschine ist tatsächlich handgebaut in Florenz.
Ja.
Handgebaut siehst du auch daran, wenn du die, auch meine ist ja rot, die hier steht, übrigens Hause, die ist auch rot.
Ja.
Und das Grundmodell ist Edelstahl, poliert, die ist aber günstiger, warum? Weil die den Edelstahl beschichten hinterher. Wenn du ihn lackiert haben willst, ist er trotzdem Edelstahl, ist kein Blech. Mhm. Und wenn du die aufmachst, die Maschinen oben aufschraubst und reinguckst, siehst du noch von der Produktion alles, wo die geschnitten worden sind. Ne? Mhm. Also stand an einer Standsatz Gehäuse gestanzt. So. Ja. Das ist als wirklich Handarbeit alles. Und auch das Innenleben entspricht weitgehend den Barmaschinen von Lamazocco, das ist alles top. Warum in dieser einen Maschine, die ich da habe, so der Wurm drin ist, kann ich nicht erklären, das weiß ich nicht. Ist halt. Was soll ich machen? Ich kann nichts ändern. Ich erwarte aber, dass das Ding jeden Tag funktioniert. Und ich kann aber auch erwarten von einem Hersteller wie Lamazocco, dass sie dann sagen, okay, nicht nur, jetzt mal abgesehen davon, ob ich schon 3 Maschinen gekauft habe, das ist ja scheißegal, wenn es meine erste Lamazocco wäre, sagen, ey, komm, jetzt hat er so viel Ärger mit gehabt, jetzt stellen wir ihm neue hin, müssen wir, ist halt so, ne? Nee. Soll wieder repariert werden. Und ich habe jetzt, da habe ich hier gesessen gestern, habe gedacht, und habe ich, Georg ist gerade auf dem Weg in Urlaub, hat sich trotzdem drum gekümmert, total nett. Ist irgendwie am Starnberger See gerade und dann nach Italien. Mhm. Und habe ich ihm nur geschrieben, du, ganz ernsthaft, ich will die Maschine hier nicht wiedersehen. Was immer du damit machst, die steht hier nicht mehr. Selbst wenn die repariert, die funktioniert, ich warte nur drauf, dass wieder was kaputt ist. Und ich habe gesagt, ich gehe bei und kaufe eine neue bei dir. Und gebe die repariert in Zahlung. Keine Ahnung. Ich will die
nicht. Ja, was auch immer. Ja,
ich will die nicht mehr sehen.
Ja.
Georg total nett reagiert. Ja, selbstverständlich und so. Und ich soll, kann die Ersatzmaschine hier erstmal behalten, die Rocket. Bis er wieder da ist, müssen wir es mal klären. Nur, ganz ernsthaft, Lamazocco Deutschland, ihr seid echt ein Kackhaufen.
Zack.
Ey, ganz ernsthaft,
was soll das? Da habt ihr jetzt einer an der Backe.
Naja. Was soll das?
Ja, ja.
Was soll das? Guck mal, ein gutes Beispiel, wie man damit umgeht, mit guten Kunden, in Anführungsstrichen. Hier, Fiat 500, der hier oben wieder steht. Mhm. War schon mal mein Lieblingsbeispiel. Letztes Jahr verkauft. Hab den ohne Gewinn verkauft, weil im Paket und der ehemalige Besitzer schnell Geld haben wollte. Und fahr zum TÜV. Bremse hinten geht nicht richtig. Hab auf meine Kosten die komplette Bremsanlage machen lassen. Ja? Weil, das ist ja eine Mischkalkulation. Oder jetzt, ein guter Kunde hat hier 3 Autos gekauft und hat mir auch 3 Autos gebracht jetzt, hat den Fiat 500 zurückgebracht und die beiden Käfer, die hier stehen, reden wir gleich noch drüber, kommen auch von ihm. Und jetzt ging es noch darum, er hat ja auch die Ente gekauft, den Käfer abzuholen im Ruhrgebiet und die Ente hinzubringen.
Okay.
Habe ich organisiert, er hatte vorher gesagt, was kostet das, kannst du eine Spedition beauftragen, habe ich alles gemacht. Die Ente ist ihm vor die Haustür nach Hause geliefert worden, habe ich eine kleine WhatsApp geschrieben. Du, vielen Dank für die Geschäfte bis hier, Transport habe ich bezahlt.
So, ja,
das
ja,
ist doch, der Transport kostet mich auch Geld,
es geht aber
in
um
der
das
Gesamtheit,
Thema.
Service. Ich mache mit ihm, er hat 3 Autos gekauft, und ich habe 3 schon wieder von ihm gekriegt, heißt, ich mache innerhalb von ein paar Wochen 6 Autos mit diesem Mann.
Ja, ist aber noch was anderes als Service. Ne? Also es geht ja hier über die Erwartungshaltung hinaus. Die Erwartungshaltung kann ja sein, dass etwas gemacht wird, aber normalerweise, gerade im Luxussegment, geht es halt im Endeffekt darum, dass man mehr macht als das, was die Erwartung des Kunden ist.
Genau.
So, ja? Und ja, würde ich mir auch komisch vorkommen, wenn ich ehrlich gesagt so viel Geld für eine Kaffeemaschine ausgeben würde. Das kostet oder würde mich persönlich auch echt Überwindung kosten, weil eine Espressomaschine gibt es ja auch schon für 2.000, 3.000 Euro. Nicht schlechte, sage ich mal.
Es gibt auch und nicht schlechte für 900 Euro.
Wahrscheinlich, genau.
Ja, natürlich, klar.
Genau. Und da kann ich das schon verstehen. Da hat man eine Erwartungshaltung und ja, im Zweifel sogar eine rechtliche Handhabe. Das hängt ja ein bisschen vom Alter ab.
Also gut, da habe ich mit meinem besten Freund Robert kurz drüber gesprochen. Er ist der Meinung, ja, weil mehrfach, klar, sind verschiedene Baugruppen kaputt gegangen.
Ja, das ist nämlich das Problem.
Nee, ist nicht das Problem. Ja. Er sagt, nee, wieso? Die Maschine ist jedes Mal nicht nutzbar und ist kaputt. Die Maschine als solches funktioniert ja nicht. Und da habe ich aber gar auf die Diskussion lasse ich mich gar nicht ein. Ich will auch gar keinen Rechtsstreit mit irgendwem führen.
Nein, man möchte einfach nur eine Kaffeemaschine,
die funktioniert. Ich will einfach nur eine Mazzocco hier genau stehen haben, die funktioniert.
Darf man dazu Kaffeemaschine sagen?
Ja, klar, okay. Macht der Kaffee. Ja. Nur eine andere Art von Kaffee.
Ja, ja, ja.
Ich will einfach nur, dass das Ding funktioniert, sonst nichts. Alles andere interessiert mich gar nicht.
Ja.
Ja? Ja. Und ich würde auch, am liebsten hätte ich noch ein altes Modell wieder, ohne diesen zusätzlichen Elektronikbaustein. Ja. Die nochmal neu hier.
Gut, hätte ich gar nicht gedacht. Also das Witzige bei der Maschine ist ja, vielleicht um das nochmal abzurunden, für mich, wenn ich darauf gucke, ist das halt eine rein mechanische Maschine mit relativ schlicht gehalten optisch. Ne? Also die Rocket ist irgendwie deutlich, hat irgendwie ja gefühlt
das ist mehr so Bling-Bling-Maschine.
Genau, so ein bisschen
die mehr Bling-Bling. Die hat aber viel weniger Technik.
Ja, genau so. Das denkt man gar nicht.
Nee. Die Linea, muss man sagen, ist Anfang der 70er Jahre von La Mazzocco auf den Markt gekommen.
Ja, okay, und die haben die Maschine, Optik wahrscheinlich erhalten.
Die hat sich nie verändert und ja, die haben ganz Lust, die haben die Technik weiterentwickelt, klar. Die Linea steht auch, die Maschine an sich, also diese Form, dieses Design, steht auch im Museum of Modern Art, steht auch eine.
Und da die haben, deine auch hinstellen.
Ja, genau, weil sie funktioniert eh nicht, können da auch hinstellen. Als Show-Objekt. Und 2016 kam dann die Mini raus. Mit dem Design von denen haben sie es nochmal komprimiert, in der Größe einfach nur, für zu Hause. Darum ging es einfach nur.
Ja.
Aber innen drin, wenn du die Leitung und alles anguckst, alles aus den großen Maschinen. Ne? Eigentlich ist es eine richtig geile, ist eine der besten Espressomaschinen, die du kaufen kannst.
Gut.
Ich habe eine Montagsmaschine.
Ja.
Gibt ja auch schon mal Montags-Mercedes ab und zu.
Montags-Autos, macht es ja mal allgemein. Wo du gerade sagst, Museum of Modern Art. Ich glaube, wir hatten ja letzte Woche, als wir auf der Rallye waren, gab es doch jemanden, der so einen miesen Post irgendwie gemacht hat, als wir live gegangen sind. Der würde wahrscheinlich deinen Laden hier als Museum of Unmodern Art beschreiben. Weißt du noch, wir sind ja live gegangen und einer hat doch darunter geschrieben, zwei alte Männer, die alte Technik abfeiern.
Der wollte doch nur provozieren.
Ja. Alles gut. Also,
der wollte nur provozieren.
Das Tolle fand ich halt.
Und wenn ihn das doch nicht interessiert, warum folgt er mir denn dann? Das ist für Schwachsinn.
Das ist eine Sache, aber die Provokation, damit kann ich sehr gut umgehen. Ich denke dann ja immer, wenn ich sowas lese, geht man darauf ein, antwortet man. Aber man muss der Sache nur kurz Zeit lassen, weil dann sind nämlich die Hörer dabei. Und filetieren den dann komplett. Genau. Und da musste ich echt schmunzeln. Also vielen Dank dafür. Da waren dann ja, ist ja klar, weil logischerweise ist ja das Thema eben auch das, was wir zum einen selber gerne mögen, aber natürlich auch unsere Hörer gerne hören wollen. Da ist jetzt zwar auch mal eine Espressomaschine dabei, aber glaube ich, dass der eine oder andere unserer Hörer sowas auch zu Hause hat.
Ja, du, das hast hier ganz, es kreist oft um die gleichen Themen.
Ja, ja, klar.
Eine mechanische Uhr, eine schöne Espressomaschine, ein altes Auto so.
Ja.
Das sind immer so die Dinge, die es ist immer ähnlich, was die Leute so bewegt, irgendwas zu kaufen, zu haben, zu besitzen. Den einen oder anderen interessiert Espresso nicht oder eine schöne Kaffeemaschine, der hat dann keine. Dafür so, ne? Aber das ist die Themen, die kommen ganz oft immer, sind immer die so, ne? Das überschneidet sich oft, ne?
Klar. Ja, gut, das ist halt so, dass man an einer guten Kaffeemaschine in einer Küche kann man so das ein oder andere auch erkennen, sag ich mal. So, das hat ja so ein bisschen was mit Lebensstil zu tun. Ne?
Ja, klar,
so. Natürlich. Aber
gut, das geht ja bei mir darüber hinaus, ist ja Espresso trinken ist ja schon immer eins meiner Themen.
Ja, genau.
So, und ich habe mich ja ewig mit diesem, ich habe mich ja lange damit beschäftigt, auch mit diesen Maschinen.
Sogar mal beruflich, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau. Und ja, ne? Egal, gut, Thema ist erledigt. Damazocki, ihr wisst, was ich von euch halte.
Und jetzt reden wir mal über ein paar richtig schöne Autos hier.
Genau.
Ich bin eben schon, also ich musste mir eben hier schon locker eine Dreiviertelstunde Zeit nehmen, um mal wieder so ein bisschen den Geruch hier aufzunehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Jens, womit wollen wir starten?
Mit den Käfern.
Mit den Käfern?
Oder?
Ja, okay. Als Jens, also...
Nee, wir starten, es verlässt uns der 280 SEL.
Oh ja, erst auf, da auch, ne? Der 280 SEL, der silberdieselfarbene, in so einem wirklich tollen Zustand, der so ein bisschen, ja, ich sag mal, eine gediegene, klassischere Variante ist, gerade im Vergleich zu den ja eigentlich so begehrten, ich sag mal, V8 mit Leder und so weiter, ist dies hier so das andere Ende. Er hat eine farbige Innenausstattung, nämlich auch grün, ne?
Ja.
Velour, ne? Velourgrün war der,
glaube ich. Nee, Stoffgrün.
Und bei Stoffgrün war
ist ja aber Velour an der Seite,
genau.
Velour an der Seite, genau.
Genau. Ohne rechten Außenspiegel, wohlgemerkt.
Mit Plastikradkappen in 14 Zoll.
Genau, genau. Ja. Und aber trotzdem einfach ein Auto mit Ausstrahlung auch.
Ja.
Und ich habe zu ihm gesagt, Mensch, vor einer Woche oder vor zwei Wochen habe ich zu ihm gesagt, Mensch, wie ist denn die Resonanz auf das Auto? Sagt er, relativ wenig. Ruf ab und zu mal einer an, zack, ist er weg.
Ja, und ganz lustig, zack, ist er weg. Der kam aus Köln hierher extra, hat sich ihn angeguckt, hat keine Probefahrt gemacht.
Mhm.
Also ich habe nur ein Stück vorgefahren, hat sich das alles angeguckt. Und ich teste immer vorher nochmal Autos vor dem Termin. Mir war aufgefallen, dass die Klimaanlage nicht richtig funktioniert.
Mhm.
Irgendwie, ich glaube, die muss befüllt werden.
Mhm.
Und
ja. Ja, ist ja immer der Running Gag über den. Ja.
Nee, ist aber dies auch nicht ungerüstet.
Mhm.
Also die muss einmal genau das und dann hatte ich noch einen Achso, hinten die Antenne ist ja kaputt, hat mir schon mal dran rumgespielt.
Mhm.
So eine komische Billigmotorantenne.
Mhm.
Und irgendwie gibt es einen Bug mit dem Radio. Das Radio. Mhm.
Wobei, Achtung mit Billigmotorantenne. Weil wir gehen ja immer davon aus, dass da immer eine Hirschmann-Auto drin war. Das stimmt nicht. Mercedes hat nicht nur Hirschmann-Auto
verbaut. Nein, aber wie die da drin montiert ist, jetzt später mal irgendeiner mit dem Lochband da hinten so reingefräst. Also das,
okay, also das nicht, du meinst irgendwie so ein einäugiger Spanier.
Einäugiger Spanier mit nur einer Hand auf der anderen Seite. Und das Radio hat auch irgendwie so einen komischen Bug. Das ist ja noch original, so ein altes Bäckerradio. Wenn du das anmachst, kannst du das nicht ausmachen. Erst wenn die Zündung wieder aus war. Und trotzdem klimmt dann aber dieser Stereo-Laut, dieser Schriftzug, obwohl es aus ist, klimmt der. Ergo verbraucht das Ding auch Strom. Also irgendwas stimmt mit dem ganzen
System. Ja, muss man mal dahinter gucken. Ne? Ja, manchmal ist es ja so, dass ein anderes...
Nee, ich glaube, das Radio an sich hat eine Macke.
Ah, okay.
So, aber okay, das sind ja so zwei Baus, zwei kleine Baus. Klimaanlage ist wichtig, habe ich ihm direkt gesagt, passen Sie auf, die Klima geht nicht richtig. Also irgendwie so. Und ja, nee, alles klar. Haben wir... Über den Preis hat er gar nicht groß gesprochen. Ja, ob das denn noch gemacht wird, ist ja selbstverständlich. Also nächste Woche gibt es einen Termin bei Kühlerdiek und dann wird halt die Klimaanlage überholt, was immer da kaputt ist. Also
ja,
die muss eh umgerüstet. Ich glaube, die muss nur umgerüstet neu befüllt werden. Wenn die dann dicht ist, funktioniert die wieder. Muss man mal gucken.
Ja, möglicherweise hat die letzten Jahre eben tatsächlich keine Nachbefüllung oder ähnliches bekommen, weil man das Kältemittel ja bei uns gar nicht mehr nachfüllen darf.
Ja.
In Spanien mit Sicherheit genauso. Vielleicht gibt es da nochmal irgendeinen, der einen Restbestand hat. In anderen Ländern wird das ja immer nochmal ein bisschen anders
gemacht. Ja, und der ist in den letzten Jahren ja wenig bewegt worden. Stand hauptsächlich in einer Sammlung rum.
Ja, ja, und gut, dann gut. Ist klar. Aber trotzdem, da muss das einmal durchgecheckt werden. Die machen ja eine Druckprüfung.
Ja.
Und wenn irgendwo irgendwas undicht ist oder eine Dichtung ersetzt werden, wird die halt ersetzt.
Wird halt gemacht. Ja. Also auf jeden Fall total angenehm war das hier. Der war total nett, der Herr. Und witzig, ohne Probefahrt ist er ab und zu mal so hier.
Mhm.
Die Möglichkeit ist ja da eigentlich. Aber nö, fand das auch ganz, hat den Zustand fand er auch ansprechend und so weiter. Und ganz, ganz nett ist, er hatte nebenbei ein paar Bilder gemacht und hatte die seinem Mechaniker des Vertrauens geschickt.
Mhm,
ja? Und, aber unabhängig, wir haben schon einen Kaufvertrag gemacht gehabt und so. Und dann sagt er, ich zeige ihm mal, was er zurückgeschrieben hat.
Mhm.
Und der hat es total abgefeiert.
Mhm.
Der hat da in der WhatsApp geschrieben, so jetzt mal sinngemäß, was für ein geiles Gerät. Und da freue ich mich schon drauf, da mal sieht der geil, also wie toll der so auf den Bildern schon rüberkommt, der Zustand, Motorraum und so weiter. Der hat mich gefreut. Also der freut sich auch auf das Auto, hat mir nochmal geschrieben, ach, es wäre so schön gewesen und so. Er freut sich auf das Auto und ja.
Hat er grundsätzlich irgendwas gesagt zu seinen, in Anführungsstrichen, Kaufmotiven? Wegen Farbe und so, oder?
Nee, die Kaufmotiv war, ich glaube, der hat mehrere Autos, auch modernere, auch hochwertige.
Und klingt sehr analytisch jetzt, Kaufmotiv, aber tatsächlich ist es ja so.
Es der Beweggrund war, er wollte einen 126er haben oder 123er so irgendwie.
Ah, siehst du.
Und es ist das komplett das Package gewesen, diese Zusammenstellung, diese Farbwelt mit der Ausstattung, Plastikradkappe, nur ein Spiegel. Ach, und dann meinte er zu mir, mit dem Spiegel, da hat er so dringend, ja vielleicht, ob man da doch einen zweiten Spiegel montieren könnte. Ich sage, kann man sicher machen. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe nur gesagt, aber wir haben ja noch alle Schulterblick gelernt. Ne?
Ja. Ja, ist so.
Ist so.
Ja, ist so.
Da muss er, glaube ich, ein bisschen schmunzeln. Ich habe ihm dann gesagt, ich würde das nicht übers Herz bringen, weil das dem Auto sehr viel von seinem Charakter nimmt, wenn man dann Spiegel montiert.
Ja, genau.
Der war weil aber noch man mechanisch, ne, 83. Ist ja kein elektrischer dann gewesen.
Nee, ist elektrisch.
Der zweite ist immer
elektrisch. Ja, der zweite ist elektrisch, damit du ihn vom Fahrersitz aus verstellen kannst, ja.
Ja. War nicht am Anfang auch mechanisch beim WE126?
Ich würde sagen, nein.
Ja, dann müsstest du ja auch die Mittelkonsole ändern, den Knopf einbauen lassen und so weiter.
Ja, trotzdem.
Ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen, weil das ist halt das Besondere, dass er nur einen Spiegel hat. Und insgesamt, ihm hat die Farbwelt halt gefallen. Er fand den Wagen irgendwie, für ihn transportiert das, glaube ich, eine Art von Fortbewegung aus seiner Jugend, Kindheit. Vielleicht hatte der Vater sowas. Dieser grüne Innenraum, dieses hellgrün Außen mit den gelben Nebelscheinwerfern. So, das ist so klassisch 80er Jahre, Anfang 80er Jahre Mercedes für ihn gewesen. So
ja, genau. Ja, genau.
Das ist so rüberbracht.
Genau. Es ist halt, das ist ja auch dieser breite Spagat, was du ja auch bei 107ern hast. Bei einem 126er, die letzten wirken ja schon sehr modern. Die sind dann ja fast immer blau-schwarz, metallic oder silber, haben innen drin schwarzes Leder, haben Wurzelholz, haben viele Tasten.
Ja.
Hier ist es eben so, der hier ist eben auch relativ plain, was die Ausstattung angeht. Und das ist das Schöne, dieser Motor, wenn er keinen Cut hat, diese 185 PS Variante Doppelnocker 280er läuft wirklich ordentlich. Also es ist auch ein relativ, ja, wie soll ich sagen, sportlicher Motor. Der macht schon Spaß zu fahren. Der ist nicht doof, ne? So, das ist keine lahme Kröte. Sicherlich auch kein Rennwagen, aber der klingt auch gut, der klingt sonor und er ist eigentlich mechanisch relativ unkaputtbar, ne? Kann man so sagen beim Doppelnocker.
Ja.
So, der unkomplizierter Geselle. So.
Ja, ja.
Von daher, viel Spaß mit dem Auto, kann ich mir gut vorstellen. Ist sicherlich auch ein Auto, was auf der Straße eine sehr, sehr gute Figur macht. In Lang und in Silberdistel. Das ist auch eine Kombination. Möchte ich auch gerne mal wissen, gibt es bestimmt nicht viele. Bestimmt gar nicht viele.
Nee, also in Langen 280 SEL, in Silberdistel mit grünem Stoff.
Nee, genau.
Nee.
Nee. Zumal ja so eine Farbe wie Silberdistel war ja, ich sag mal, eher eine Farbe für denjenigen, der so ein Auto privat gekauft hat. Das, und wer den privat kauft,
das war schon da unmodern. Das war schon auf absteigenden Ast. Die Zeiten waren schon vorbei von der Farbe.
Ja, ja, stimmt. Also ich kenne auch noch so ein paar 123er, die das ja auch gehabt haben.
Klassisch 123er.
Und wenn die Farbe. Genau, und wenn die dann grün getönte Scheiben hatten, sah das auch wirklich irgendwie gut aus. Aber du hast recht, ein Bekannter von uns musste in Anführungsstrichen immer Silberdistel fahren. Hey, und weißt du was? Jetzt kommen wir gleich noch zu einem anderen Auto, weil da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Der 124er, der ist ja sehr ähnlich, den du jetzt bekommen hast.
Der genau, 200er der ist Druck. Nelkengrün-Metallic.
Der ist Nelkengrün-Metallic, das ist im Grunde, das kann man sagen,
die Silberdistel.
Genau, die Nachfolgefarbe von Silberdistel, wenn man so will. Hat innen drin eben auch eine grüne Innenausstattung, die, Leute, das müsst ihr euch wirklich mal angucken, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut die ist. Also die hat kein Stück Sonne gesehen, die ist tief dunkelgrün, mit diesem leicht karierten Muster da drin. Und ja, einem
gestreift, wie so ein feiner Anzug.
Genau, und einem Stoff, der extrem robust ist. Also klar, überlebt der ein oder andere Sitz die Seitenwange vom Einsteigen nicht, aber Leute, die haben dann auch echt Kilometer. Hier ist das alles tadellos, die Hutablage tadellos dunkelgrün. Ja, und auch das Holz tadellos, den schönen alten, für die Spezies unter euch, die sich mit 124er auskennen, hat natürlich noch den Aschenbecher, den man aufziehen muss, noch nicht zum Tippen. Deshalb hat er diese Holzleiste auf dem Aschenbecher. Und ja, quasi fast ohne Extras. Ich habe nämlich eben extra nochmal hier in meinen Computer geguckt, hätte ich fast gesagt, in mein iPad. Er hat ein Schiebedach, und das ist aber elektrisch. Das gab es beim 124er auch nicht mehr manuell, wenn ich mich nicht irre. Nee,
habe ich nie gesehen.
Dann Zentralverriegelung, da haben wir uns eben noch drüber unterhalten. Ich habe es ja mal erzählt. Unser 200er Diesel hatte es nicht. Und mein Vater musste vom Fahrersitz zum hinteren rechten Sitzgriff, in Chrome quasi durchgreifen mit der Hand, um die Tür aufzumachen. Anders war es nicht möglich, weil die Knöpfe kann man nicht hochziehen, die sind ja komplett versenkt. Also das Auto ohne Zentralverriegelung ist eigentlich die Hölle. Dann hat er einen Außenspiegel links und rechts beheizbar und rechts elektrisch verstellbar. Eine mechanische Antenne ohne Radio, wie wir geschätzt haben, weil da ist nämlich ein etwas Neueres drin jetzt. Und eine Anhängevorrichtung. Ja, Anhängevorrichtung beim 200er Diesel. Ich meine, das ist auch irgendwie, keine Ahnung, das, ja, das ist wie, weiß ich nicht.
Ja, für so einen Klaufix.
Ja.
Klaufix sind diese kleinen Einradanhänger, wo man mal kurz irgendwo, ne, was einladen kann.
Ja, da werde ich mich, ich werde das nie vergessen. Mein Vater hatte früher ja eine Dreherei und irgendwann hat er seine Drehbank, als er sich selbstständig gemacht hat, wollte er dann natürlich keinen Transport beauftragen, und als er die gekauft hat, sondern er wollte die selber abholen. Also hat er sich den Pferdeanhänger von meinem Onkel geliehen, ja, und hinten die Drehbank reingestellt und mit dem 200er Diesel abgeholt. Weißt du, wie das war, wenn du an der Ampel losgefahren bist? Das unglaublich. So eine Drehbank war natürlich, ich muss lügen, aber die wog locker mehr als ein Pferd. Und keine Ahnung. Also mein Vater hat das halt immer alles gemacht und sagt, das geht schon. Ne? Unglaublich. Und so ein 200er Diesel hat das dann noch mitgemacht. Gut, und der hatte allerdings Niveau. Das brauchst du natürlich dann auch. Vor allem, weil du die Drehbank auch relativ schlecht austarieren kannst in dem Anhänger. Wenn du die musst du halt rein. Ne? Da kannst du nicht sagen, ich mach mal ein bisschen weiter vorne zurück. Also zurück zu diesem 200er Diesel. Ich habe mich da dann eben mal reingesetzt und habe gesagt, Jens, ich brauche mal den Schlüssel. Ich brauche mal wieder dieses Feeling, ihn anzumachen. Tatsächlich.
Der glüht unheimlich schnell vor.
Der glüht schnell vor, genau. Ja. Der hat eine schnell. Ja, da gab es ja dann diese
Was schnell. Schade ist, weil Kerzen. Hardy war vorhin hier, hat sich auch angeguckt, hat gesagt, das wäre ihm zu schnell. Ihm würde das fehlen, dass man dieses Auge hat, wo dieser Glühfaden irgendwann mal so glüht.
Ja.
Und wo der Startvorgang, das muss ja zelebriert werden, das dauert ja, bis du den startest. Das war ihm schon zu hektisch hier.
Ja, hier ist das tatsächlich so, das sind wenige Sekunden.
Ja, ja.
Und als ich dann darunter ihn angemacht habe, auch der Geruch, den du dann mitbekommst, du bist sofort in dieser Welt wieder, weil klar, das ist halt irgendwie Heizöl pur.
1987 einfach am Straßenrand und so ein Auto fährt vorbei.
Ja, und es ist unfassbar, wie solide dieses Auto wirkt im Detail. Da muss man wirklich sagen, 124er kommt ja als Baureihe auch immer, immer, immer mehr jetzt. Das merkt man, weil es halt so wenig Autos gibt, die so sind wie dieser hier. So unangetastet, original,
gepflegt, geliebt. Ja, Fanny, du machst gepflegt, die Haube geliebt. Auf ja. und siehst, es kann nichts kaputt gehen. Es ist kein ABS da, keine Steuergeräte, kein nichts. Ganz im Gegensatz zum weißen 500e, der ja auch gerade hier steht, der volle Hütte ist. Wo in jeder Ecke irgendein Gerät oder irgendeine Taste auf dich wartet, das gesteuert wird oder gemacht, getan. So, also das ist ja das Gegenstück dazu, ne?
Genau, ich habe das vorhin gesagt. Also wenn man bedenkt, dass die beide ja die gleiche Grundkarosserie haben, dann ist das unfassbar, welche Spreizung es damals gab. Von 72 PS 200er Diesel bis hin zum, ja, man könnte jetzt sagen E60, aber eben auch ab Werk dann eben ein 500e.
Über 300 PS auf jeden Fall.
Genau. Und bei dem ist es tatsächlich so, es ist einer der seltenen, bei denen die obere Schalterleiste komplett belegt ist ab Werk.
Ja.
Also alles drin, was man damals so bestellen konnte. Diese Farbkombination wirkt auch extrem erhaben. Das ist ja nun mal die Farbe, die mein Vater damals auf seinem 200er Diesel hatte. Arctic Weiß Metallic, 147.
Nee, Metallic.
Arctic Weiß, sorry, Metallic. Ja. Von wegen Metallic. Und innen ist er eben auch dunkelblau. Und auch das ist schon selten bei einem 500er. Das wirkt aber so unheimlich so, ja, hanseatisch, royal, wie auch immer du möchtest. Also das ist ein tolles Dunkelblau. Die Sitze innen sind fast wie neu. Also der Zustand ist einfach sehr, sehr schön. Und trotzdem, wenn man da steht und wenn man so die Details anguckt, man kriegt das nicht gewechselt, weil ich habe in meinem Leben noch keinen weißen, uni-weißen 500er live gesehen. Man kann das gar nicht fassen, dass jemand das damals gemacht hat, weil Metallic war Serie. Und die meisten haben natürlich dann auch eine Metallic-Lackierung bestellt und hier hat halt jemand bewusst gesagt, ohne dass man dafür natürlich einen Cent günstiger den Wagen bekommen hat, nö, ich möchte den in Arctic-Weiß und innen in diesem Blau. Ja, und das Auto wirkt klasse. War kein Wunder, dass er schnell verkauft ist. Im Moment ist allerdings da auch, und das mir merkt das auch an der Resonanz, also immer wenn ich was damit poste, sind da unheimlich viele Resonanzen drauf, das 500er-Thema nimmt gerade irgendwie zusätzlich Fahrt auf. sind dann eben doch in Anführungsstrichen nur wenige Autos, obwohl über 10.000 Stück gebaut worden sind. Aber dieser hier, der ist in der Kombination fast einzigartig, kann man sagen.
Ja.
Mega. Ja, wir haben den Preis für den 200er Diesel noch nicht gesagt, ne?
Der 200er Diesel kostet 12,9.
Ja.
Also finde ich irgendwie, erst habe ich ein bisschen schwer getan damit. Also es war ja so ein Telefonkontakt, da habe ich Bilder gekriegt und so weiter. Und dann, also da habe ich gesagt, ich weiß nicht. Und ich wusste, ja, überlegen Sie sich mal, wenn Sie mir den bringen, ob wir nicht irgendwie einen niedrigen Preis dran schreiben, so ein bisschen. Mhm. Ne? Und dann habe ich mir den hier angeguckt, den Wagen in aller Ruhe, und habe nur gesagt, nee, ist mir egal, machen wir. Weil ganz ernsthaft, selbst 13,9 fände ich noch angemessen. Weil jetzt kommt wieder der eine an, gibt es auch für 5.000, 6.000 Euro? Dann sage ich wieder, kauft ihr den doch für 5.000, 6.000 Euro. In der Gesamtheit ist der so gut, der Wagen. Mhm. Und der hat eine Geschichte, der ist leider schon vierter Hand, in Anführungsstrichen. Wobei die ersten drei Hände waren alle über 80 Jahre alt. Der hat ein Checkheft, Boardmap, es ist alles da, es sind alle Schlüssel da.
Alte Brief auch, ne? Wahrscheinlich, oder?
Der alte Brief weiß ich gerade gar nicht.
Weil mich würde nämlich was interessieren, also ich will da mal reingucken. Aber
der ist in Gießen ausgeliefert worden.
Ah, okay. Okay, ja, dann ist er das. Weil nämlich tatsächlich ein Bekannter von uns, der hatte immer silber-distelfarbene 123er und hatte nachher genauso einen Nelkengrün, wobei ich glaube, das waren 250D. Das war ja dann schon 5 Zylinder. Aber trotzdem, das Auto ist der Zustand. Und
der hat eine H-Zulassung, der war, gut, der kommt jetzt von einem, in Anführungsstrichen, Mercedes-Sammler, der auch mehrere Autos hat. Der hat den letztes Jahr gekauft, hatte den dann bei Mepores, hier dieser in Hildesheim, bei Florian Ulbricht im großen Service mit allen Flüssigkeiten, Bremsen, bla bla bla. Und das Auto ist einfach, wie soll ich das sagen, für das Geld kriegst du ja einen unglaublich soliden Oldtimer, den du im Alltag benutzen könntest, wenn du ein bisschen dich zurücknimmst. Einer meiner liebsten Kunden, der Philipp, hatte geschrieben auf Facebook, so stelle ich mir den Ruhestand vor.
Ja.
Und hat aber hinterher geschrieben, habe ich Lust drauf. Ne? Das kommt noch dazu, also er meinte das positiv. Genau so, man sitzt in so einem Auto drin, man weiß, boah, ich habe ein Auto, wo eigentlich jetzt nicht groß was kaputt gehen kann.
Das ist, glaube ich, das, was jetzt mal herausragend ist. Bei dem Auto könnte man ohne großartige finanzielle Reserven einsteigen, weil, ich kenne diese Autos ja auch wie aus dem FF, da geht nichts dran kaputt, was in irgendeiner Form einen vor Fragen stellen kann. Verschleiß ist bei so einem Auto immer total erkennbar. Ja, das habe ich auch zu Jens schon gesagt. Bei anderen Autos, da geht was kaputt und dann läuft er nicht mehr. Hier ist es so, das klötert erstmal drei Jahre lang, bevor es dann irgendwie kaputt ist.
Und läuft nicht, ist eigentlich nur tankleer.
Genau. Oder was bei den Autos oft war, ich weiß nicht, ob du das kennst, Stoppdose. Kennst du das?
Nee.
Der hat so eine Stoppdose, so eine Unterdruckdose, wenn ich mich irre, damit der ausgeht, wenn du ihn ausmachst.
Ja. Dann dieselt der nach.
Nee, der läuft die ganze Zeit nach. Yeah. Der geht nicht aus. Du machst ihn aus. Nee. Ja, genau. Das habe ich nämlich damals schon mal gehabt. Da hatte eine Freundin von mir damals hatte einen 190 Diesel. Und irgendwann rief sie mich an und sagt, der Wagen geht nicht aus. Ne? Ja. Ich sage, dann...
Abwürgen.
Ja, ich habe dann überlegt, genau, also abwürgen, jetzt muss ich mal überlegen, geht. Abwürgen beim Automatik gar nicht so einfach.
Nee, geht nicht.
Ja, es geht so ein bisschen, wenn du von N auf P und so, aber geht nicht wirklich gut. Also im Grunde kannst du nur vorne die Luft nehmen.
Ja.
Oder hinten den Auspuff zu machen.
Wo wir gerade bei Autos sind, wo nichts kaputt gehen kann, ist ja Volvo 240 ist das Gleiche. Der gelbe.
Ja, das war klar. Mensch, was für eine Überraschung, dass du damit kommst.
Ja, ist ja so.
Aber du hast ja recht.
Ist ein Auto, wo du drin sitzt, der hat eine Benzinuhr, Temperatur, Tacho, sonst nichts. Einer hatte mir angeboten, er hätte noch ein Drehzahlmesser, habe ich glaube schon erzählt, ob ich den haben will. Habe ich gesagt, nee, weil da, wo da einer sein könnte, steht einfach nur Volvo, sonst nichts. Den Wagen habe ich eisstrahlen lassen die Woche und siehe da, Überraschung, er hat auch Rost.
Mhm, okay.
Das ist so ein Thema,
du hast ihn unten eisstrahlen lassen?
Komplett.
Und Motorraum auch und so?
Ja, ja.
Ach hey, genau. Okay.
Und er ist durchgerostet, ganz hinten am Heckblech. Das ist die klassische 240er-Stelle, wo alle Kombis durchgegammelt sind. Mhm. Dann habe ich gedacht, ey, das kann jetzt nicht sein. Weil, ne, warum gerade, warum? Mhm. Er ist 39.000 Kilometer gelaufen, stand immer nur in der Garage, also die meiste Zeit. Und dann sagte Laurenz nur zu mir, Wachsmafia, der wird den ja konservieren komplett, der hat den abgeholt beim Eisstrahler dann und sagte, er sieht doch überraschend gut aus für ein Auto, was in Deutschland gefahren ist die ganzen Jahre. Muss man so auch sehen. Ich bin trotzdem ein bisschen genervt, weil, aber das ist ein Überraschungspaket, ne? Mhm.
Ja, Jens, aber warum soll es dir anders gehen als den meisten?
Genau, also, und jetzt pass auf, jetzt kommt ja. Folgendes. Klar, Laurenz, jetzt wird er weiter noch mehr gesäubert, wird konserviert, bis auf diesen Streifen hinten, dieses Heckblech. Dann geht er zu Felix Klein, zur Arvena, habe ich schon angerufen. Und das, also es wird nicht einfach nur zugeschmiert oder irgendwie zugeschweißt, sondern wird richtig vom Top-Karosseriebauer richtig gemacht. Und dann wird hinten das fertig versiegelt. Ich erzähle das nur, das hat mich jetzt auch mal erwischt, so habe ich selten, ja.
Genau.
Und das ist halt dieser Punkt, man nimmt ein altes Auto, 40 Jahre alt, lässt es einstrahlen, das heißt, man holt den Unterbodenschutz alles runter, was da drunter drauf war. Das ist halt ein Überraschungspaket, weil ich hatte das gerade im Kundenkreis und der Kunde war, glaube ich, ein bisschen, naja, hat hinterher gedacht, da habe ich den richtig gutes Auto gekauft, weiß ich auch nicht, das ist jetzt doof. Der schwarze SEC aus Österreich, der ist ja auch eisgestrahlt worden und siehe, da war auch ein Loch und zwar vom Rathaus zum Schweller hin auf der Fahrerseite, glaube ich. War so eine klassische SEC-Stelle. Und da war so ein bisschen, ja, so Krokodilstränen. Das ist halt auch da. Das ist ein Mercedes, gut, der ist 120.000 gelaufen, aber der Wagen ist halt auch weit über 30 Jahre alt. Ist einfach auf deutschen Straßen am Anfang als Alterswagen gefahren worden. Und natürlich kann ein über 30 Jahre altes Auto Rost haben, wenn ich es dann eisstrahlen lasse. Das siehst du ja vorher nicht. Du holst dir diesen ganzen Kram, diesen ganzen Unterbodenschutz da drunter. Konntest du vorher nicht sehen.
Nein. Das ist ja auch so, das Problem bei Unterbodenschutz. Also, nochmal, jetzt darf man eins nicht vergessen, ne? Dein Volvo hätte mit Unterbodenschutz vorher, ohne dass eisgestrahlt ist, auch so TÜV bekommen. Und wahrscheinlich sogar noch die nächsten, so. Und wahrscheinlich sogar noch die nächsten, was weiß ich, zehn Jahre oder so. Das Entscheidende ist halt, das ist ja das Doofe bei dem Unterbodenschutz von früher, dass der halt irgendwann älter wird, porös wird, dann auch ein bisschen Feuchtigkeit da reinkommt und an irgendeiner Stelle findet man dann eben auch Rost. Eisstrahlen, das muss man halt immer wissen, wer sein Auto von unten eisstrahlen lässt und gibt dafür 2000 Euro aus und hat dann aber nicht die Kohle, um danach vielleicht so ein paar Reparaturen dran zu machen, der sollte es einfach nicht tun.
Das ist ein ganz jetzt mal gefährliches ganz Ding. Ganz brutal. Eisstrahlen plus die Konservierung von der Wachsmafia plus jetzt dann noch hinten die Reparatur von Felix, dieser Spaß kostet mich insgesamt über 5000 Euro.
Ja.
So, ja. Für ein Volvo 240 ohne Extras, weißt du, was ich meine? Ja. Aber, also mir geht es ja darum, A, dieses Auto zu erhalten und im bestmöglichen Zustand zu haben.
Ja.
Nur erreichst du nur, indem du so vorgehst. Ja, also indem du dich traust, das alles runterzuholen und
genau
das dann auch in Ordnung zu bringen. Ist da ein Loch oder ist da ein Fehler, dann mache ich das, dann wird es repariert. Nur ich wollte damit jetzt mal sagen, mich hat es halt auch erwischt.
Ja.
Und vielleicht, also nicht zur Beruhigung für diesen Kunden, der jetzt, der hört unser Podcast wahrscheinlich auch, oder hört den gern, das weiß ich, sondern es ist halt so. Wenn ich mich auf das Thema altes Auto, also auf Fahrzeuge, die 30, 40 Jahre im Durchschnitt alt sind, einlasse, dann muss ich damit rechnen, dass mich diese Dinge auch ereilen. Das ist das Risiko, was ich eingehe. Auch wenn ich ein vermeintliches Top-Auto kaufe, mir tut das immer so ein bisschen leid als Garagist, dass ich ein Auto verkaufe. Der Mercedes war auch kein Sonderangebot. Der hat auch was gekostet. Mhm. Allerdings, so wenn ich das im Augenblick so betrachte, wo die Preise hingehen, war dann doch nicht teuer. Also er war nicht teuer. Mhm. Er war nur auch nicht billig. Mhm. Mhm. Aber fürs Package stimmt der Preis trotzdem.
Wir reden noch vom SEC, ne?
Von dem SEC.
Ja, ja.
Wenn der jetzt, der ist ja auch, klar wird das jetzt geschweißt, dann wird das auch noch versiegelt und so weiter. Der ist ja hinterher trotzdem in einem Zustand, der ist ja auch eisgestrahlt, alles konserviert. Die Roststelle ist behoben und so weiter, dass das, was man da noch reinsteckt, kann man gerade auf den Verkaufspreis draufschlagen hinterher, wenn man wieder verkaufen wollen würde.
Ja, vor allem, weil das ja dann, wenn er eisgestrahlt ist, auch alles offen vor allem liegt.
Genau.
Also man darf halt, wie gesagt, nicht vergessen, die meisten Autos haben Unterbodenschutz drauf. Man kann durch diesen Unterbodenschutz nicht durchgucken. Oftmals sieht das Auto von unten dann top aus, ist er aber meistens nicht. Und man darf auch da, ne, das ist... Ich glaube, die paar Euro muss man dann auch investieren, wenn man ein Auto eisgestrahlt hat. dann muss man diese Stellen auch wieder versiegeln. Es sei denn, man macht Eisstreifen bei dem Motor zum Beispiel, also sprich im oberen Bereich. Aber von unten sollte man dann eben komplett auch gleich wieder ein vernünftiges, am besten durchsichtiges Wachs drauf, damit du eben die Stellen also auch sehen kannst.
Ich sag nochmal, hier mache ich nochmal Werbung für die Wachsmafia, weil der Laurens macht es wirklich mega top. Klar, also hier, das heißt sowieso, Türen, es wird alles zerlegt, kommt Mike Sanders rein in die Hohlräume, Unterböden, Radhäuser werden gewachst. Ich liebe Tektyl, ist eigentlich mein Produkt. Mhm. Ich glaube, Laurens nicht so, der hat irgendwie ein anderes Produkt, was er besser findet. Ist eine Philosophie-Sache.
Kann naja, man am Ende auch eine Frage, wie man was verarbeitet. Weil
genau, das ist kann, auch man, so kann man beides benutzen, wie auch immer. Und aber da muss man auch durchziehen. Also wenn man sich an das Thema ranwagt, auch beim Eisstrahlen gehen ja auch mal Klipse kaputt.
Ja.
Hier, da, so, da muss man durchziehen. Das muss man dann alles in Ordnung bringen und so weiter. Und Leute, dieses Eisstrahlen ist halt nur der Anfang. Und dann kommt der Aufbau des Schutzes und die Reparaturen, die dann erst offen liegen. Es kommt alles drauf. Und jetzt kann ich natürlich hier sagen, der Seldrich hat einen total einen an der Klatsche.
Na gut, was bei dem, was du da mit dem Auto machst, ist das auch so.
Was?
Ja, kann man ja sagen. Also das ist schon den Weg, den du damit eingeschlagen hast, der ist schon heavy, ne?
Wieso?
Ja, weil du natürlich da ordentlich investierst
in das Auto. Ja, aber Garage 11 Zustand.
Ja, alles gut.
Es muss ja irgendwie, es, pass auf, er ist eigentlich dann in einem Zustand, wo man dann wieder sagt, oh, den kannst du nie verkaufen. Was natürlich Quatsch ist, weil irgendeiner wird einen hohen Preis bezahlen müssen. Das Auto, wenn er das Auto haben will, muss er es bezahlen. So, und das heißt dann auch, das ist ein Preis, der ist sicher höher wie das, was man sonst am Markt findet. Das Auto ist aber auch besser.
Ja, ja.
Weil das Auto ist, da ist alles mitgemacht worden, was du machen kannst. Und was ich nämlich jetzt nicht mache, ich habe da lange drüber philosophiert. Eigentlich wollte ich ihn ja auch bis in die letzte, von so einem super Aufbereiter mal bis in die letzte Ecke reinigen lassen. Von oben ist ja überall noch, von diesen 10 Jahre Garage.
Ja, 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 sind ja immer noch immer so Staub überall.
Hast so du in die Einstiege sind noch so gräulich, wenn du die Tür aufmachst. Und der Lack ist so, ich lasse das alles. Weil, das war ein interessanter Ansatz, hat letztens einer zu mir gesagt, ja, kann man ja alles machen, man kann ihn auch polieren lassen, dann sieht das halt alles aus wie neu, aber man nimmt ihm ja dann wirklich die Patina und dieses, und die Patina ist in dem Fall ja obendrauf. Das heißt, ich kann das jederzeit machen lassen, dieses Polieren und so weiter, aber die Patina für kriege ich nie wieder zurück.
Nee, das, ist, ich mein? Das, ist,
deshalb,
das ist
klar. Der behält diesen Look. Der wird weiterhin so sein, dass viele sagen, er kann es mal polieren, ja, so. Aber er ist halt von unten komplett top, Motorraum alles top und technisch ist ja auch alles gemacht im Auto.
Am Ende, ja, und am Ende würde ich das vor allem deshalb nicht machen. Du hast halt recht, man kann das nicht nach oder nicht rückgängig machen. Und am Ende muss ja der Käufer, der den Wagen irgendwann mal kauft und Geld dafür bezahlt und dann auch nicht zu wenig, der kann es doch dann für sich entscheiden. Und wenn der das auf die eine oder auf die andere Seite möchte, ist das gut.
Das ist richtig, das ist eine andere, ja, aber erstmal entscheide ich das und ich entscheide, wie das Auto in dem Zustand ist, wie ich es gut finde, Punkt aus
Ende. Ja, ja, ja.
Genau. Deshalb war ich ja, ihr wisst das aus der Erzählung, dass ich war ja schockverliebt in den Käfer, in den Standardkäfer, der auch so einen Zustand hatte. Also ungeschweißt, ganz original, patiniert, mag.
Du meinst den, den du verkauft hast?
Ja, ja,
genau. Der ja, grüne. Der, da muss ich auch sagen, das ist ja jetzt unser nächstes Thema, ne? Wenn wir über die Käfer reden. Ganz kurz nochmal zum Start dazu. Du kannst gleich über den patinierten weiterreden. Jens hat ja jetzt einige Käfer hier und als er den Jubi-Käfer, über den wir auch gleich reden werden, annonciert hat, habe ich ihm geschrieben, was soll der denn kosten? Und dann schrieb er mir einen Preis und dann habe ich gelacht und da dachte er erst, warum lacht er mich aus? Findet er meine Preise doof? Nein, ich habe halt gelacht, weil die alle in einem ähnlichen Preissegment liegen und so unfassbar unterschiedlich sind die Käfer.
Ja? Ja.
Also wir haben irgendwie einen Newbie-Käfer, wir haben einen patinierten Käfer, wir haben einen, ich sag mal, hier mild restaurierten tollen Käfer aus den 60er Jahren und alle liegen preislich sehr eng beieinander und haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Also da muss ja jeder den für sich passenden rausfinden und mich hat auch, mich ganz persönlich, der patinierte extrem angesprochen, weil der Wagen, so wie du das auch damals erzählt hast mit dem älteren Mann, der immer nach Frankreich damit gefahren ist oder in Frankreich damit gefahren ist, diese Geschichte dazu, das macht natürlich was aus, wenn du die Geschichte mit der Patina verbinden kannst und das Auto dann auch verstehst, weißt du, dann weißt du, warum der obwohl er vielleicht eine Zulassung hatte in Munster, trotzdem ein bisschen so aussieht, als hätte er viel Sonne bekommen. Das ist ja nur nicht in Munster besonders viel Sonne, ja, sondern es ist halt einfach das Thema, dass der in Südfrankreich, nee, Südfrankreich war es gar nicht, das war doch, wobei Toulouse ist nicht Südfrankreich, sagt man nicht, ne?
Zu ist eher Mitte.
Ja, würde ich auch sagen. Ja. Und von daher,
hier aus ist alles Südfrankreich.
Von hier ist es alles Südfrankreich, das stimmt. Und von daher, ja, aber kommen wir mal zurück, du wolltest eben was nochmal zu den Patinierten sagen.
Nee, ich wollte nur nochmal sagen, dass ihr wisst, dass ich so auf diese patinierten Autos stehe, die was zu erzählen haben.
Ja, genau.
So, und deshalb auch der Volvo zum Beispiel, da hat auch mal hinten einer so Steinschläge unten, haben wir jetzt gesehen, ausgetupft. Mhm. Unten an den Radhäusern ganz hinten.
Aha, okay.
Aber im falschen Farbton. Das ist irgendwie ganz anders gelblich jetzt, ne? Bleibt genauso, wie es ist. Wird nicht abgeschliffen, wird nicht neu lackiert. Es bleibt einfach so falsch ausgetupft, weil entweder hat sich die alte Dame oder ihr Mann irgendwann dahin gehockt und ist ausgetupft.
Ja, ich sag dir, warum das so aussieht. Ich kenne das auch manchmal. Wenn du den Lackstift nicht richtig schüttelst vorher, dann kannst du das auch haben.
Ja, ich stimmt. Ich hab
weil die Dinger, weil die Lackstifte, ein Lackstift, jetzt muss ich mal lachen. Ja, können Sie mir noch einen Lackstift dazu packen? Ne? Sagen immer viele, wenn die ein neues Auto kaufen. Ne? Können Sie mir noch einen Lackstift? Ich sage, ja, kein Problem. Gibt es ja bei uns in allen Farben zu kaufen. Das Problem ist, der liegt so lange im Auto, bis Sie den brauchen.
Kannst
ihn wegschmeißen. Ne? Ja. Du brauchst eigentlich einen frischen. Und außerdem können die meisten, also Lackstift ist immer übertrieben dicker Punkt, weil die meisten eben, du müsstest wirklich sehr, 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 sehr fein dabei gehen.
Genau, und dann direkt nachpolieren.
Genau. Sonst hast du da so ein Flatschen drauf und du siehst definitiv nach der Lackstiftbearbeitung deutlich mehr von der Stelle als vorher, als einen kleinen Mini-Steinschlag hattest. Ja, also, trotzdem patiniert super. Jetzt hast du hier so ein 65er Käfer stehen, ne?
Ja, dann haben wir noch, also den Jubi-Käfer haben wir stehen jetzt.
Genau.
Von 85. Auch geil. Ich habe mich mit dem Thema, habe mich nie so auseinandergesetzt. Ich wusste, die gibt es, die Autos. Die sind 1985 gebaut worden, heißen 50 Jahre Käfer. Mhm. Und damit, mit diesem Modell, hat in Deutschland der Verkauf des Käfers geendet. VW hat es dann eingestellt sozusagen. Mhm. Es wurden nur 3150 Stück gebaut. Mhm. Und davon waren nur 2400 für Deutschland. Mhm. Die waren alle in diesem Grau Metallic, haben Sportfelgen.
Eine übrigens viel zu moderne Farbe für den Käfer. Sieht immer irgendwie komisch aus, weil die war ja damals, ich habe das eben zu Jens gesagt, wenn man die Farbe sieht, würde sich ja heute jeder darüber freuen, weil das ist ja die Farbe heutzutage, so ein Grau Metallic. Ja. Damals gab es kein vergleichbares Grau Metallic bei Mercedes und auch bei anderen Marken hast du das kaum gesehen. Ja. Ne? Das ist wirklich sehr modern und dann auf dem Käfer. Ja.
Genau, dann hat der hatte dann das Vierspeichenlenkrad aus dem Golf GTI drin. Und hat ein Blaupunktradio, diese Sportstahlfelgen und so weiter. Und er hat jetzt hier ein Holzlenkrad drin, haben dann viele geschrieben, das Holzlenkrad ist nicht original. Weiß ich auch, da braucht man mir nicht schreiben, aber es ist nun mal drin. Das hat wahrscheinlich irgendeine Geschichte. Und dieser Wagen hier hat die ersten 7 Jahre seines Lebens bei VW Klöckler in Frankfurt verbracht, eine Ausstellung. Wurde dann auf Klöckler auch erst zugelassen, 92. Und ich tippe mal, wahrscheinlich sind irgendwelche Normen ausgelaufen. Man musste den zulassen, damit man ihn überhaupt noch zulassen kann, denke ich mal. Gehe ich von aus, also müsste ich nochmal prüfen. Und das Auto ist also tatsächlich auch schon 37 Jahre alt, ne? Also darf man auch nicht vergessen, und kriegt jetzt ein H-Kennzeichen. Und das Witzige, was ich noch gelesen habe, das Besondere an diesem Käfer ist, dass erstmal dieses Ausstattungspackage und die Heckscheibe ist vom 1302, die ist 4 cm größer wie die normal vom Standard gewesen wäre.
Ja.
Das heißt in dem Umkehrschluss ja auch, dass für diese Sonderserie die Rohkarosserie geändert werden musste, weil sonst würde die Scheibe da nicht reinpassen. Ne? Also ist schon schräg irgendwie. Ne?
Total, ja. So. Total.
Also das ist der Jubiläumskäfer. Der ist original 55.000 Kilometer gelaufen, in einem sehr guten Zustand auch, also ein tolles Auto. Und dann steht dieser 65er, 1200er Käfer. Das ist von der Fahrgestellnummer eine ganz späte Produktion mit diesen Details, Armaturenbrett und so weiter. Und hat deshalb aber trotzdem schon 34 PS Motor, weil er einer der ist aus dem Juli gebaut, also vor den Werksferien sozusagen auch. Und den, Frank meinte so, ja, welchen Käfer, der jetzt hier steht, willst du denn jetzt so? Und dann habe ich jetzt mal der patinierte außen vor, weil der ist ja nicht mehr da. Aber von diesen dreien, ich habe ja noch diesen den Last Edition hier sozusagen.
Den Mexikaner mit Klima.
Ja, den Ultima Edition. Am schönsten finde ich diesen 65er, diesen Panama Beige mit diesen ja opulenten bisschen, also er hat ja wenig Funktionen und trotzdem hat so ein bisschen Opulenz dieses Armaturenbrett, weil da so Chromstreifen drin sind und das sieht so ein bisschen bling bling irgendwie aus.
So. Ja, es wirkt halt deutlich weniger schlicht. Genau, genau, es wirkt deutlich weniger schlicht als später. Bei dem Auto fallen aber die Details total auf. Also als ich da rumgegangen bin, habe ich gedacht, wie cool, Hecklautsprecher, so ein richtig präsenter Hecklautsprecher ja, in so einer Box. Aber auch, man sieht, dass das 100% original ist, ja, ja. Der aber auch so schräg mittig angeordnet ja, ist hinten und so in den Innenraum strahlt. Also auch ja, irgendwie total cool. Dann hast du ja diese Leuchte, auf die ich dich dann angesprochen habe, weil ich die auf den Bildern gesehen habe.
Wie heißt die?
Ja, den Suchscheinwerfer von der Firma, wie heißt die noch?
Oh, ich komme gerade nicht
drauf. Hat es so gesagt. Auf jeden Fall ja, habe ich so gedacht, was ist das denn? Also so, der ist aber auch in Wagenfarbe. Also der sieht.
Das ist Zufall. Der ist immer in der Farbe.
Okay, das ist natürlich cool. Ja. Panama Beige.
Heißt der Außenfarbe vom Auto.
Genau. Ja. Genau. Damals ja.
Was toll ist, sind die Sitzbitte. Der Wagen ist teilrestauriert, weiß ich nicht. Also der ist mal neu lackiert worden. Aber auch nicht alles. Der Heckdeckel ist noch im Erstlack, zwei, drei Teile, was ein Erstlack gewesen, komischerweise. Mhm. Es gibt aber Bilder, wie Kotflügel ab sind zum Lackieren und so weiter. Das ist vor ein paar Jahren gemacht worden. Und der Innenraum ist sehr original. Also diese Gummiböden, Matten sind alle original. Die Sitzbezüge sind original. Dachrinne ist original.
Sieht man auch, der Fahrersitzbezug ist schon so leicht abgerieben.
Ja, patiniert.
Man patiniert.
Geht Richtung kaputt.
Ja, genau, kurz davor ja, im Grunde. Genau. Ne? Ja. Und der Beifahrersitzbezug ist aber noch original und tippitoppi. Ja, so.
Ja, der, ich mag den auch sehr. Ich bin ihn ja gefahren, längere Strecke. Der fährt ganz toll. Mhm. Tolles, also wenn, dann den, glaube ich.
Mhm. So. Mhm. Ja, für mich, ich schwanke tatsächlich ein bisschen, weil ich finde ja den Ultima Edition irgendwie auch interessant. Aufgrund dieser Klimaanlage. Weil ich irgendwie so das Gefühl habe, damit könnte man.
Ja, was ist damit?
Was könnte man? Ja, damit könnte man auch im Alltag auch mal eine richtige Reise machen.
Das Problem ist, das liegt wahrscheinlich an deinen kurzen Armen, weil den 65er, der hat ja hinten, kannst du ja hinten die Fenster aufmachen, hast du genug Klimaanlage.
Nee, nicht nur, also jetzt kommt's, das habe ich mir nicht angeguckt. Der hat Ausstellfenster hinten ja, und vorne. Und,
ja, klar.
Da kannst du sagen, hier vorne rein, hinten raus. Genau. Stimmt, es geht alles auch. Ging ja früher auch.
Es ging alles früher auch. Das ist ja immer, viele Dinge, die heute in den Autos zu finden sind, sind ja Antworten auf Fragen, die nicht gestellt wurden. Sondern man macht es, weil man es kann, aber nicht, weil man es braucht.
Ja,
by the way. Wenn man tatsächlich, ich bin ja jetzt hier, der S90, der Volvo, war ja länger weg, weil er repariert worden ist. Ja? Mhm. Und in der Zeit bin ich ja nur mit den alten Autos rumgefahren. Und dann sagst du dir, ah ja, wäre ja schon schön mit dem Boas und Wilkins Soundsystem und so, ist ja alles schon toll und diese Akustikverglasung und so ist ja schon schön, aber schlussendlich brauchen, für die Fortbildung brauchst du es nicht. Wenn du in dem 240er durch die Gegend fährst, hast du auch ein sicheres Auto, weißt du, ja, so, also nach ein paar Tagen vermisst du wieder gar nichts.
Nee, das ist so.
Dann weißt du wieder, ja, klar, viele Dinge, die in den Autos heute drin sind und die da so, die sind einfach nur da drin, weil man es halt kann. Klar sind das Sicherheitsfeatures, dass er ein Abstandsradar hat und tote Winkel, Warnassistenten und so weiter. Aber ob ich deshalb besser Auto fahre, bezweifle ich. Weil ganz ernsthaft, dieses typische, also das hat mir mein Fahrlehrer eingebläut damals, Schulterblick, da fängst nämlich, wird man nachlässig mit.
Ja,
man verlässt sich plötzlich, auf seinen tote Winkelassistenten,
ja,
dass das da blinkt und so weiter,
ja, klar,
und macht keinen Schulterblick.
Ist so.
Und das geht nicht.
Ist so. Also ich muss mich manchmal schon, eben als ich oben eingeparkt habe, ich bin heute mit dem G-Modell da, und als ich oben eingeparkt habe, da habe ich schon gedacht, okay, ja, keine Rückfahrkamera und so, wäre ja bei dem Auto auch ganz praktisch. Ne?
So. Wieso, der ist doch nur 4 Meter lang.
Muss ja, aber sein. Der hat ja leider dieses Reserverad, was natürlich so ein bisschen rausragt. Also musst du ja, schon immer aufpassen, dass du nicht irgendwo gegenfährst. Mhm. Nicht selten sind die Dinger eben deshalb auch verbeult. Aber trotzdem, ja, auch an die Annehmlichkeiten gewöhnt man sich. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, das, was du gerade sagst, so mit Entertainment-Systemen in moderneren Fahrzeugen, das wird tatsächlich immer wichtiger, weil das Auto ja das Fahren zum größeren Teil immer mehr übernimmt. Wenn man so bedenkt, als wir letzte Woche mit dem 190 SL gefahren sind, also ich habe nicht wirklich ein Radio vermisst, abgesehen davon, dass wir uns ja auch verständigen mussten. Einen Totwinkelassistent brauchst du eh nicht, weil du kannst uns halt, zumindest wenn du offen fährst, alles sehen, fühlen oder hören.
Ja.
Das Einzige, wie du schon gesagt hast, das Einzige, was man wirklich heutzutage vermisst, weil man so gewohnt ist, ist ein Gurt.
Ja, da bin ich auch der Meinung, dass so eine, ist ja nun mal klar, übrigens Volvo hat es erfunden, den Anschnallgurt, wollte ich nochmal sagen. Und ach hier, auch ganz toll, die haben es erfunden und haben dann das Patent freigestellt, damit es jeder benutzen kann. Unentgeltlich.
Ja.
Um dann nochmal zu sagen, was Volvo für doch, also ist das nicht toll?
Ja.
Volvo hat die Welt besser gemacht.
Ja, aber die würden gar keine Autos bauen, wenn Mercedes sie nicht erfunden hätte. Naja, ganz so ist es auch nicht.
Sagen wir mal so, Mercedes hat vielleicht in einer Form dazu beigetragen, dass es heute Autos überhaupt gibt, aber sie verhökern ja auch ihr eigenes. Aber das ist ein anderes Thema.
Ach, alles gut.
Hör wieder auf.
Du, aber... Nee,
pass auf. Ein Anschnallgurt, das Nachrüsten eines Gurtes oder das Nachrüsten von so minimalen Sicherheitsfeatures finde ich immer komplett angemessen in alten Autos und stellt für mich auch nichts dar, was irgendwie einen Wert oder irgendwas kaputt macht.
Genau,
ja, genau. Weil das habe ich auch. Das war am Anfang ganz komisch. Und nach einer Stunde vergisst man dann, dass man keinen Gurt mehr hat im Auto. Das ist schon merkwürdig, ne?
Wo wir gerade über das Thema gesprochen haben mit Bertha Benz beziehungsweise Auto erfunden und so weiter. Ich habe neulich auf Arte durch Zufall eine Mega-Doku gesehen. Also die kann ich nur empfehlen. Die heißt Frauen in der Geschichte des Autos. Und das ist so eine Doku auf Arte, wo so herausragende Frauen, die mit dem Thema Automobil zu tun haben, mal gezeigt worden, wie Jutta Kleinschmidt, aber auch Michel Mouton und so, wo du wirklich denkst so, wow, krass, ey, Michel Mouton, was die für krasse Rallyes auch gefahren ist, ne? Mhm. Aber Jutta Kleinschmidt ja genauso. Total super. Also eine echt absolut sehenswerte Doku, in der eben gezeigt wird, dass eben dieses Thema gar nicht so männerbesetzt ist oder sein muss sowieso. Und wie unglaublich allerdings das auch ist, du darfst ja nicht vergessen, es gab ja, für Frauen gibt es ja keine eigene Klasse im Motorsport, sondern das ist ja bei allen oder bei vielen Sportarten gibt's ja getrennt Frauen und Männer, aber beim Motorsport eben nicht.
Ne, wäre auch blöd, weil du müsste das Auto für die Frau, wenn es eine andere Klasse ist, auch weniger Leistung haben.
Oh, da ist das mal den Schobi rausfallen lassen. Nee, mehr, damit sie genauso schnell sind. Nee, Blödsinn. Oh, jetzt haben wir das wieder kaputt gemacht, ne? Das wollten wir eigentlich. Nein. Nee, aber die Doku kann ich nur empfehlen. Kann man sich bestimmt irgendwo in der Mediathek angucken. Frauen in der Geschichte des Autos auf Arte. Ja, Wahnsinn. So, ich muss mal auf die Uhr gucken. Was ist da eigentlich? Ja, genau. Geil, wie das Zeitgefühl. Ich sag, ich muss mal auf die Uhr gucken und die Maschine hier springt auf eine Stunde. In dem Moment, wo ich das sage.
Witzig,
ja, man hat so eine Uhr tatsächlich irgendwie innerlich. Aber irgendwas hatte ich noch. Hast du noch was auf deinem Zettel?
Nee.
Ich meine, ansonsten gibt es gleich noch eine Runde Quartett-Roulette. Aber irgendwas wollte ich noch. Boah, habe ich das vergessen? Ich gucke im Moment übrigens natürlich wieder in Spanien, weil ich bin ab 18. bin ich mal wieder ein paar Tage in Galicien, in Spanien. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen konzentriert, noch mal ein bisschen mehr zu gucken in dem Bereich 25 bis 30 Jahre. Weil was mir nicht klar war, ich weiß auch noch nicht genau, seit wann das so ist, ist aber noch nicht so lange, in Spanien haben die H-Kennzeichenbedingungen angehoben. Früher war das so, dass so ab 25 Jahre war ein Auto historisch, jetzt ab 30. Bedeutet also, jeder, der das natürlich erreichen wollte mit seinem Auto, müsste jetzt 5 Jahre länger fahren. Deshalb kommen solche Autos jetzt vermehrt auf den Markt. Da muss man sich erstmal ein bisschen drauf eingrooven, ne? Weil die 90er Jahre, da kenne ich mich natürlich mit Mercedes, BMW und so weiter aus, da gibt es dann nochmal so ein paar interessante Autos und Exoten, aber es gibt leider, und auch bei Mercedes und bei allen anderen Marken, wahnsinnig viele uninteressante Autos. Also ich weiß nicht, das ist so eine Epoche, da fallen einem nur die Highlights ein und man muss einen Blick dafür entwickeln, was war eigentlich selten, was gab es noch für Sondermodelle und was hat vor allem unter Umständen eben auch einen Reiz oder einen Wertzuwachs. Bin gespannt, muss ich mich mal mit beschäftigen. Ist ja hier auch, ja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt so gucke, die letzten Autos, die du bekommen hast, sind tatsächlich alle gefühlt bis auf, nee, selbst der Käfer, der Yubi, auch echt älter, ne? Also waren jetzt weniger Youngtimer in letzter Zeit.
Ja.
Kann man sagen, ne?
Ja. Ja. Ach so, das ist noch eine interessante Sache. Letzte Woche ruft mich einer an, ob ich ein M3 Cabriolet verkaufen will. Und zwar ein E46 Baujahr 2005.
Habe ich gesehen, hast du ja eher. Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich gucke mir das mal an, ich muss da ein Gefühl für haben, weil aus dem Bauch heraus würde ich erst sagen, ist kein Garage 11 Auto.
Ah, oh, ich finde den schon
pass auf, schön, lass mich von da vorne. Ja? Dann kam der vorbei, habe ich mir ihn angeguckt, da habe ich gesagt, der 2005 ist ja doch schon 17 Jahre alt. Heißt, ich kann mit diesem Auto, was ja noch sehr modern aussieht eigentlich, in 4 Jahren schon die Creme 21 mitfahren. Die Rallye, ne? So. Mhm. Und dann habe ich mir ihn angeguckt, der ist knapp über 50.000 gelaufen, ist komplett nachlackierungsfrei und ist in einem Zustand, wie soll ich das sagen, so entstehen Klassiker. Der ist in einem solchen Top-Zustand, dass genau das der Zustand ist, um es zu behalten, ja, ab und zu bei schönem Wetter zu fahren. So wird ein Oldtimer daraus, ein Klassiker und so weiter. Weil, find mal einen nachlackierungsfreien M3 Cabriolet. Oh,
die Dinger sind zerheizt mit worden.
Knapp 60.000, also unter ja, 60.000 Kilometern.
Ja.
Dann auch noch in dieses Carbon-Schwarz-Metallic. Das ist hier in diesem Neonlicht. Das, je nachdem, wie Licht drauf fällt, leuchtet das leicht, schimmert das Blau. Mhm. Hat schwarzes Leder, hat ein SMG-Getriebe, haben auf Facebook, ich habe da einen Post gemacht, um mal so zu testen,
hab ich gesehen, ja,
wie so die Reaktion ist. Die Reaktion war, dass ich nach 2 Minuten die erste Mail hatte, er will einer das Auto kaufen. Er hat noch gar nicht nach dem Preis gefragt.
Gibt es genug Sammler?
17.000 ja, Mal angeklickt, der Post innerhalb von 3 Tagen.
Jetzt für einen Bruchteil von Sekunden haben die Leute gedacht, 17.000 Euro.
Nee, das wäre das vordere Teil vom Wagen. 17.000, also Preis kommen wir sofort zu. 17.000 Mal angeklickt, also richtig, da ging richtig was ab. Ich habe ganz viele Zuschriften und zwei Anrufe auch gehabt direkt. Weil ich mich in dem Moment, wo ich es gepostet habe, doch entschieden habe zu sagen, es ist Garage 11.
Ja.
Weil es ist ein Future Classic.
Ja.
Und von der Sache her, dieses Auto ist dermaßen gut vom Zustand und Erstlack und blub, zweiter Hand.
Ja.
Lückenlos Heckheft, deutsches Fahrzeug.
Ja.
Viele Öl, ist ja ein Cabriolet, Öl, hat ja blödes SMG-Getriebe. Irgendwas ist immer doof, ist mir auch scheißegal, weil dann kauft halt ein anderes. Witzigerweise, dieses SMG-Getriebe, habe ich gelernt, hat Probleme. Die Probleme liegen aber daran, dass die Steuereinheit an einer blöden Stelle sitzt und zu heiß wird, wenn das Auto zu länger benutzt wird. Mhm. Ist hier umgebaut worden, gibt es irgendwie so ein Umbaukit. Das heißt, die Steuereinheit sitzt jetzt oben, Problem gelöst, ja. Ist nicht mehr hitzeanfällig.
Mhm. Ich sag gleich mal was dazu, ja. Mhm.
Preis, der Verkäufer hat eine gewisse Vorstellung, kann ich gar nicht einschätzen. So, ich habe jetzt gesagt, okay, ich habe mal geguckt, was gibt es auf dem Markt. Mhm. Ja, es gibt gar nichts Vergleichbares. Mhm. Es gibt 2, 3 Autos, wo man sagen könnte, ja, die müsste man sich aber erstmal angucken, sind die wirklich tatsächlich auch im Erstlack, haben die ein lückenloses Checkheft und so weiter. Das ist relativ unique. Bei Facebook hat direkt einer geschrieben, oh, der kostet sicher mehr wie 50. Mhm. Da habe ich schon gedacht, da hatte ich mich mit dem Preis noch nicht beschäftigt. Tatsächlich werde ich ihn anbieten für 47,9. Mhm. Und ja, gucken wir mal. Ne? Also der Wagen kommt nächste Woche und geht los.
Kannst du dich daran erinnern, kann man bei dem SMG-Getriebe, also ich habe mit dem SMG-Getriebe mal eine Begegnung gehabt. Und zwar war das Getriebe ja auch verbaut, auch in der Kombination häufig, im Wiesmann. Und im Wiesmann, und ich weiß nicht, ob das bei dem hier auch geht, konnte man die Schaltgeschwindigkeit einstellen. Bin mir nicht sicher, ob man das bei dem hier auch kann.
Ich weiß nicht.
Ich weiß nur, dass ich, als ich damals bei diesem Wiesmann mitgefahren bin, war das so wie ein Pistolenknopf geschossen. Also so schnell die Gänge gewechselt, bam, bam, bam. Das war ja auch, das SMG war ja auch ein Hardcore-Getriebe eigentlich, ne? So, das war ja mehr oder weniger, ich will nicht sagen Rennsporttechnik im Auto, aber es sollte zumindest einem das Gefühl geben. Ich finde, grundsätzlich, ob das nun die Kombination Cabrio oder M3 oder bla, Fakt ist, wie du schon sagst, da ein unangetastetes Auto zu finden. Diese Autos wurden, weißt du selber, die wurden in erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Generation
drangenommen. Es ist noch das korrekte ja? Nokia-Telefon der Mittelkonsole, es ist drin.
Stimmt, das hat da auch jemand ja? Geschrieben.
Ja. Und 62 schieß mich tot, dieses ja, kleine, weißt du, in Silber, ja, passend zur Innenausstattung, ist alles da. Das ja, Auto ist Ja. So wie ein Sammler das Auto gerne hätte.
Ja. Ja, ich finde, ich muss dazu sagen, ich finde, völlig unabhängig davon, dass es ein M3 ist, finde ich diese Cabrio-Variante vom Dreier extrem stimmig. Ja. Also mega Proportion. Ein, wie ich finde, BMW-typisches Armaturenbrett. Ne? Das kann man ja mögen oder nicht mögen, aber es ist sehr BMW-typisch. Ja. Es ist auch noch etwas traditioneller, nicht so von wegen großer Monitor oben und solche Geschichten, sondern eine weiche, schöne Linie. Das Auto ist einfach schön. Und ich bin ihn damals, als sie neu waren, bin ich mal so ein Auto gefahren. Das war allerdings ein Schalter. Und da muss ich sagen, deshalb glaube ich, ist das SMG-Getriebe auch ganz cool. Boah, der Schalter, das war schon, also auch da, ich war ja Mercedes gewohnt, das ist nicht komfortabel, ne? Also der will Gas, du kannst den nicht normal anfahren, das ist irgendwie alles, boah, das war schon, ist halt ein Sportwagen, ne? Ist halt ein Sportwagen.
Der Motor ist ja ein Sauger, 3,2 Liter.
Ja.
Hat, lass mich lügen, 343 PS, glaube
richtig. Ich,
irgendwie sowas. Hat einen mördergeilen Sound. Wenn du die Haube aufmachst, siehst du auch ja die Drosselklappenanlage.
Ja, genau. Du siehst diese Einzeldrosselklappenanlage.
Es ist ein richtiger Oldschool-BMW-Sportmotor noch.
Ja.
Es ist, glaube ich, eine der letzten Möglichkeiten, so richtig Oldschool-M-Motorsporttechnik zu fahren.
Also ich glaube, das Auto ist richtig gut und du hast halt recht, es ist ein Future Classic. Mit den Preisen, das finde ich auch interessant, dass du sagst, ja, ich musste mich dann erstmal mit den Preisen beschäftigen. Es geht mir übrigens im Moment auch mit der einen oder anderen Sache so, dass ich sage, ey, was ist mit den Preisen hier passiert? Ich habe das eben Jens erzählt, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben. Ich habe mal geguckt, was SLK 55, auch aus dem Baujahr, so 2005, 2006, 2007, 2008, was die so kosten. Was mit den Preisen passiert, Leute? Die Autos sind alle teurer geworden. Ja, wundert einen das? Es gibt keine kleinen Roadster mehr mit solchen Motorkombinationen. Und klar ist da ein Run drauf, weil das macht halt Hölle Spaß. Das ist etwas, was es definitiv so nicht mehr geben wird. Und bei aller Elektromobilität, so ein Thema kleiner Roadster bietet sich für Elektromobilität nicht an, auch wenn der erste Tesla quasi ja, kann man sagen, fast ein kleiner Roadster war. Es ist einfach schade und ich glaube deshalb werden diese Fahrzeuge, die werden alle, ich will gar nicht sagen in den Preisen explodieren, aber die werden wertbeständig bleiben, weil die Kombination wird halt einfach nicht mehr gebaut.
Ja.
Und jetzt, und da habe ich auch jetzt die letzten Tage drüber nachgedacht, das passt gerade da gut rein. Es ist ja der M3 Touring jetzt vorgestellt worden.
Finde ich übrigens ziemlich cool.
Und dann habe ich gedacht, oh verdammt nochmal, das Ding hat einen Sechszylinder-Turbomotor. Dass die Leistungswerte genial sind von dem Auto, ist klar. Sie bringen ihn eben als Kombi. Das haben sie ja in der Vergangenheit lange Zeit nicht gemacht. Gab zwar auch M5-Kombi und so, auch beim E34, aber diese Kombination gab es halt nicht. Und jetzt kommen wir, also wir Mercedes, mit einem neuen C63, Vierzylinder um die Ecke. Ja, und ich glaube, das wird schwer. Ich glaube, das wird jetzt einfach schwer. Damals haben wir ja das erste Mal geschafft, wirklich eine Akzeptanz hinzubekommen mit dem 8-Zylinder 2007, 2008 C63. Mega-Auto. Den gab es auch als Limousine, als Kombi, nachher als Coupé, sämtliche Karosserievarianten. War sehr, 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 sehr erfolgreich. Der Nachfolger, 8-Zylinder Biturbomotor, war auch sehr, sehr erfolgreich. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir es hinkriegen, gegen den 6-Zylinder BMW Biturbo da anzustinken. Boah, das wird schwierig. Performance, glaube ich, werden die wahrscheinlich sehr ähnlicher sein. Aber die Frage ist halt, wofür geben am Ende die Menschen ihr Geld aus? Und Achtung, M3 Touring kostet, glaube ich, auch knapp unter 100 in der Basis. Ich glaube 94 oder so, wenn ich das richtig gelesen habe. Ist auch nicht wenig, ne? Aber schon cool. Also ich fand den auch wirklich gut. Und dass du das sagst, du bist ja nicht der allergrößte BMW-Fan, das ist schon in der heutigen Zeit einfach ein tolles Auto, was die auf die Straße bringen, ne?
Du, ich finde von der Sache her, das ist eine eierlegende Wollmilchsau, ne?
Genau.
So ein bisschen.
Genau.
Das ist ein Kombi, kann so richtig was einladen, ne? Kein Problem, problemlos.
Ja.
Das ist ein Sportwagen.
Ja.
Der ist tatsächlich, der hat ja auch so Carbon-Schalensitz. Ist ja direkt
im
Performance-Package.
Ja, genau.
Und der ist irgendwie auf dem Ring direkt.
Mega schnell gewesen,
ja. Schnellster Kombi der Welt, zack, bumm, ja. Und kannst aber vom Ring fährst du runter. Fährst in den Blumenladen, packst hinten deine Blumen ein, fährst nach, weißt du, so.
Ja, ja.
So, das irgendwie, das finde ich geil an dem Wagen. Für mich wäre das nur, für mich ist er zu krawallig. Den müsste es jetzt natürlich in einem gedeckten Farbton, dann schön braunem Leder und Carbon sitze brauche ich auch nicht, aber von der Sache her ganz geiles Auto. Und ich glaube, das ist die letzte Möglichkeit, sich so einen geilen Scheiß zu kaufen neu. Das wird es nicht nochmal geben.
Das ist ja der einzige Grund, sage ich dir ehrlich, das ist der einzige Grund, warum ich bei diesem Thema Corvette so zugeschlagen habe. Weil ich sage, pass auf, den behältst du dann und fährst ihn so lange, wie du ihn fahren darfst. Einfach machen. So.
Ja.
Und ja, ich ziehe jetzt meine Karte. Ich fange heute mal an zu ziehen. Sonst sind wir immer umgekehrt. Nicht alle angucken, ich habe es auch nicht gemacht.
Das glaube ich nicht. Das kennen wir doch schon. Das hatten wir doch schon ein paar Mal.
Ja, also ja, bestimmt hatten wir da mal Autos draus. Ja gut, ist unmöglich zu raten. Fang mal an.
Coupé?
Nee.
Limousine?
Ja.
Ein deutsches Auto?
Nee.
Engländer?
Nee.
Italiener?
Nee.
Japaner?
Nee.
Amerikaner?
Ja. Naja, das wird echt schwierig.
Gut, Amerikaner. Ford-Konzern?
Ja.
Ist es ein Ford?
Ja. Boah, sind die hier richtig unterwegs?
Ist ein Ford?
Also, pass auf, du wirst es nicht erraten können. Ne? Das Modell wirst du nicht erraten können. Es ist ein, ja, er wird hier als Ford betitelt.
Was kann ein Lincoln?
Nee.
Mercury.
Ja, genau. Ford Mercury steht hier. Es kann ja nur, also, kann sein, dass das ein Modell war von Ford, weil es war ja gleichzeitig auch eine Marke, ne,
der Mercury. Die Mercury ist eine eigene Marke gewesen, heißt er aber nur Ford oder er heißt Mercury, hat ein anderes Logo.
Und hier steht es nämlich beides.
Ford Mercury steht.
Genau, da. Ford Mercury.
Deutsches blödes Schwachsinnsquartett.
Genau. Wieder. Ford Mercury Montego. Sorry, wärst noch nicht drauf gekommen.
Nee, wär ich nicht drauf.
Ja, typisches Coke Bottle Design.
Das ist der Ford LTD. Das ist der Ford LTD. Und als, vielleicht heißt er als
Mercury Montego. Montego.
Genau. Das ist ja Schwachsinn.
Ja.
Das ist doch ein Ford LTD. 100 Pro, aus der, ist, was ist die, so Baujahr 74 oder sowas?
Ja, noch 73, ein Ticken früher, würde ich 74, sogar sagen. Ne? 73, weil er, 74. Genau, er rettet so ein bisschen dieses Coke-Bottle-Design. Übrigens, dieses Design von den Autos fand ich immer super cool, weil ja viele Polizeiwagen so waren. Ich mochte immer unheimlich gerne die alten amerikanischen Polizeiwagen in den Serien.
Ja.
Die ja auch teilweise, noch in den 80er-Serien, waren das ja noch 70er-Karosserien der Polizeiwagen.
Ja.
So, hau mal einen draus hier.
Ah, jetzt habe ich doch zwei gezogen, Mist. Gebe ich die zurück.
Oh, wäre aber auch schön gewesen, ne?
Ja.
Ja. Gut. Haben wir ein deutsches Auto?
Nee.
Warum hat das denn so lange gedauert? Hast du überlegt?
Nee, wir haben ein deutsches Auto.
Okay. Eine Mercedes?
Nee.
Ein BMW?
Nee.
Ein Audi?
Nee.
Ein Volkswagen?
Nee.
Ein Opel?
Nee.
Jetzt hör auf, ein Ford?
Ja.
Okay. Okay. Ein Escort?
Nee.
Gut, wir sind in den 70ern, ne?
Ja, wir sind hier in den 70ern, Mitte der 70er.
Mhm. Mhm. Ein Granada?
Nee.
Ein Taunus?
Nee.
Ein Capri?
Nee, aber ist ein Zweitürer.
Das ist aber fies. Moment. Also, Moment. Es ist ein Ford und es ist ein Zweitürer. Ist ein Kleinwagen?
Nee. Herrlich.
Herrlich, ja, herrlich. Also, es ist ein Ford, es ist ein Zweitürer und unsere Zuhörer wissen jetzt schon, was das für ein Auto ist, nur ich habe das buchstäbliche Brett vorm Kopf.
Das ist ziemlich gemein.
Ist ziemlich gemein, weil es eine zweitürige Limousine ist bestimmt, ne?
Ja.
Aber du hast gesagt, es ist kein Granada, es ist kein Taunus, es ist kein Escort.
Nee. Soll ich dir helfen?
Warum habe ich so ein Brett vor dem Kopf? Ich meine,
da muss man drauf kommen. Vom Granada, die heißt Ford Consul.
Ach, war der Consul tatsächlich eine Sparversion
vom Granada? Ist die Sparversion vom Granada, hatte auch der größte Motor des Consuls war nicht der größte Motor des Granadas.
Okay.
Also eigentlich war der Consul nur bis 2,3 Liter und den Granada gab es halt 2,8er dann noch.
Okay.
Das ist eine ganz schräge Modellpolitik. Ich habe hier mal vor Jahren verkauft ein Consul GT Coupé in Gelb mit schwarzem Vinyldach.
Boah,
als 2,3er.
Das klingt super. Also eine 2,3er V6?
Ja, klar.
Ja, cool.
Und dieser GT hat dann wieder so viele Granada-Teile. Es ist eigentlich nur ein Mischmasch.
Ja, weil Consul klingt ja eigentlich klingt es ja edler als Granada, denke ich. Nee, man.
Aber hier, guck mal, die Leistungsdaten im Motor 1,7 Liter.
Ja, 75 PS, ja, 145 km/h.
Für diese große Wanne.
Ja, genau.
So, ne? Mm. Und Granada war die Top, war die bessere Variante davon einfach nur. Und auch da gibt es so ganz schräges Zeug. Da gibt es dann irgendwie ein Granada und ein Consul mit Sport, blickst du gar nicht durch.
Das war, wann hast du so ein Auto verkauft?
Den gelben?
Ja.
In der alten Garage noch vor.
Weißt du noch einen Preis?
Ja, der hat damals so 13.900 € gekostet, haben wir einen vorgezeigt. Ich hätte ja halt das im Schrank.
Ja, heute glaube ich, sowas ist.
Heute haben alle diese.
Du weißt ja, was da.
Da siehst du, guck mal, oben auf dem Plakat ist noch das GT, das Schild.
Ja.
Ah, ja. Heute beißen sich alle in den Arsch, die damals nicht gekauft haben. Der war 40.000 gelaufen aus erster Hand, ungeschweißt.
Nicht dein Ernst. Okay.
Aber wie neu.
Ja, und solche Autos tauchen.
Da haben mich Leute hier wie Helge und so, ne? Helge, hörst du zu? Ne? Die haben geschimpft, das Helge hat so alte Tassen im Schrank, weil klar, Helge ist mit matt-schwarz gerollten damals durch die Gegend gefahren und da konnte sich keiner vorstellen, so viel Geld für so einen Consul auszugeben. Heute ärgern sie sich, weil die damals ihren dann, ja, restaurieren wir mal, Consul gefahren sind, die haben die bis heute nicht restauriert. Die kriegen noch nicht mehr fertig fürs.
Ja, und ich glaube, dass du, es ist, wie du das schon häufig gesagt hast, bei diesen Szenefahrzeugen, wie das bei Opel und so auch häufig der Fall ist, diese Autos sind dann in festen Händen.
Ja.
Und diejenigen, die so ein Auto haben wollen, wenn so ein Auto auftaucht, geben da auch richtig Kohle für aus.
Inzwischen, ja.
Also da bin ich mir 100% sicher. Inzwischen, weil wenn du das so sagst, so ein Auto taucht auch nicht auf. Also du kannst ja jeden Tag im Mobile gucken, da gibt es alles, was da auftaucht, aber sowas, no way. Die werden dann, wahrscheinlich sagt einer, pass auf, ich würde meinen jetzt verkaufen und drei Leute sagen, ja, ich würde den nehmen.
Ja, genau.
So, und ja, cooles Auto. Sieht man auch gar nicht mehr auf den Straßen.
Nee.
Und die waren ja damals ja auch so ein bisschen, wie du schon sagst, diese schräge Kombination, so ein bisschen krawalliger auch, ne? Also die waren so ein bisschen auffälliger, ne?
Ja, und für, man muss nur sehen, man hat damals für überschaubares Geld, wenn man den neu gekauft hat, einen großen Motor gekriegt, einen Sechszylindermotor gekriegt, mit einfacherer Ausstattung, einfacher, also auch die Karosserie, das war alles ein bisschen einfacher sozusagen, aber man konnte durchaus für einen VW-Preis einen Sechszylinder-Motor fahren. So,
ein großer Motor, ne? Also wir reden hier von einem 2,3 Liter V6 mit 90 PS?
Ja.
Ne?
Nee, oder 108 PS.
Ja?
Ja.
Hatte der, okay.
Es gibt, nee, der 90 PS ist, glaube ich, der 2 Liter V6 gewesen.
Ah, okay.
Und 108 okay. PS hatte der 2,3er, wenn ich mich recht erinnere, oder 106, irgendwie sowas.
Ja, da hatte ich einmal eine Gelegenheit mit 18 Jahren, aber irgendwie nicht den Mut, das zu machen, einen Capri 2 zu kaufen. Auch mit dem V6-Motor, mit so einer, es war eine Gia-Ausstattung, der war orange, deshalb wollte ich den eigentlich haben, weil als Kind hatte ich damals so einen orangen Capri, war innen beige, hatte so ganz tolle Sitze, ich weiß nicht, ob das war auch so lederartig, und war ein Automatik, damals in Soltau, und auch in einem schönen Zustand, haben nichts gekostet, damals 3000 Mark sollte der kosten. Aber ich habe mich nicht getraut, weil irgendwie so V6 und Reparaturkosten, altes Auto und so, haben alle gesagt, nee, das lass mal lieber. Aber heute, ein Capri 2 ist ja definitiv auch aus meiner Sicht fast der seltenste Capri, ne? Also Capri 3 findest du immer noch mal.
Der 3 ist ja nur ein Facelifter 2.
Ja, ne? Ja. Aber der 2, genau. Wann hast du den letzten 2er Capri gesehen, ja, ne?
Bei 2 habe ich immer dieses Werbeplakat vor Augen, dieses Werbebild. Mit dem schwarzen in Jean Player Spezial,
ja,
mit den goldenen Streifen.
Ja, Ja, was war das damals cool. Ja, da hatten die Formel-1-Autos noch Turbos, ne?
Ach, Leute, das waren Zeiten.
Ja.
Ach, herrlich.
Also, Jens
und so, jetzt haben wieder, da draußen. Wie hat der nette Mensch auf Instagram geschrieben, jetzt haben die alten Männer wieder über anarchische Technik gesprochen. In dem Sinne, tschüss.
Schöne Restwoche, hätte ich fast gesagt. Schönen Wochenanfang für die meisten. Ciao, ciao, tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de, falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt. Genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.